Ja, ich freue mich, heute wieder da zu sein. Ich bin ja schon des Öfteren hier gewesen und ihr seid so fast wie eine zweite Heimat für mich. Also ich habe euch schon richtig ins Herz geschlossen. Ja, die Pfingstbotschaft ist der Inhalt der Predigt. Und zuerst eine kleine Geschichte. Da unterhalten sich zwei Frauen. Und die eine erzählt, mein kleiner Neffe ist Pfingsten getauft worden. Meint die andere, mei, so möchte ich aber nicht heißen. So viel zum Thema Pfingsten. Weil aus dieser Geschichte kann man sehen, wie wenig Wissen über das Pfingstfest im Allgemeinen im sogenannten christlichen Abendland vorhanden ist. Nämlich herzlich wenig. Deswegen möchte ich heute über die Auferstehung predigen. Ja, ich weiß, Pfingsten wird gefeiert, dass der Heilige Geist gekommen ist und dadurch auch die Gemeinde ihren Anfang nahm. Aber die Botschaft, die die Apostel unter der Leitung von dem Heiligen Geist verkündigten, war in erster Linie die Auferstehung von Jesus Christus. In Apostelgeschichte 2, also die nächsten Verse, wo da drin stehen, ab Vers 22, ihr israelitischen Männer, sagt der Petrus, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, einen Mann von Gott bei euch erwiesen, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn tat, mitten unter euch, wie ihr selbst wisst. Also Petrus weist nicht auf irgendwas Geheimnisvolles, Verborgenes hin, sondern auf das, was in aller Öffentlichkeit und für alle nachprüfbar geschehen ist. Man macht weiter, diesen, der nach Gottes festgesetzten Rat und Vorherwissen dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch der ungerechten Hände ans Kreuz geheftet und getötet. Und damit sagt der Petrus, dass dieser Tod von Jesus nur möglich war, weil Gott und Jesus das so wollten. Und deshalb war es auch kein zufälliges Ereignis. Und weiter in Vers 24. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Bande des Todes löste, wie es denn unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Denn David spricht von ihm. Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und verlockt meine Zunge. Auch mein Fleisch wird ruhen auf Hoffnung. Denn du wirst meine Seele nicht im Totenreich lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freuden vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben. Und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eide verheißen hatte, aus der Frucht seiner Lenden einen auf seinen Thron zu setzen, hat er in dieser Voraussicht von der Auferstehung Christi geredet, dass seine Seele nicht im Totenreich gelassen werde, noch sein Fleisch die Verwesung sehe. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Habt ihr schon mal gemerkt, welchen Raum das Wort Gottes in der eigentlich doch recht kurzen Predigt von Petrus eingenommen hat? Erfüllte Prophetie ist seine Erklärung für die Auferstehung gewesen. Wie auch das bekannte Pfingstsprachwunder eine erfüllte Prophetie war. Und wie ungeheuer revolutionär diese Botschaft in der damaligen Zeit von der Auferstehung war, erkennt man besonders, wenn man weiß, wie das intellektuelle Denken in der damaligen Zeit war. In diesem Denken, das von der griechischen Philosophie geprägt war, wurde der menschliche Körper als Gefängnis für den Geist gesehen, als auch was Unreines. Und da hinein kommt schon der erste große Hammer. Gott selbst nimmt einen menschlichen Körper an. Das Wort wurde Fleisch. Und dann setzt Gott noch eins drauf, indem er für eine leibliche Auferstehung sorgt. Also keine geistige, sondern eine leibliche Auferstehung. die erste in der Geschichte der Menschheit. Man muss nämlich unterscheiden zwischen den verschiedenen Auferweckungen und der Auferstehung von Jesus. Bei den Auferweckungen bekamen die Gestorbenen ihre alten Körper wieder und starben dann auch früher oder später endgültig. Bei der Auferstehung bekam Jesus einen verwandelten Körper, der unsterblich ist. Und das ist ein so großer Unterschied, dass man es in Worte gar nicht fassen kann. Deshalb ist Jesus auch der Erstling der Auferstehung mit der so ungeheuer wichtigen Bedeutung, dass noch unendlich viele nachkommen durch seine Auferstehung. Bis in das erste Jahrhundert von unserer Zeitrechnung waren mindestens 4000 Jahre vergangen und unzählige Menschen waren in der Zeit gestorben. Und jetzt tritt ein einfacher Fischer auf, hält eine flammende Rede und verkündigt, der Tod ist besiegt, Jesus lebt, er ist auferstanden. Wir haben ihn gesehen, gehört, berührt und er hat mit uns gegessen. Viele Menschen, besonders die großen Herrscher, hätten gerne ewiges Leben gehabt. Und vor kurzem habe ich im Fernsehen einen Bericht über einen Kaiser von China gesehen, der das Land als erster vereint hat, und zwar in der Größe, das dem heutigen Staatsgebiet entspricht. Und er war auch der Auftraggeber für die berühmte chinesische Mauer. Und von dem hat es geheißen, er war sehr viel unterwegs auf der Suche nach der Unsterblichkeit. Wurde aber nur ca. 50 Jahre alt. Wahrscheinlich aufgrund einer Quecksilbervergiftung durch die Pillen, durch die Quecksilberpillen, die er als Medizin verabreicht bekam. Und diese Unsterblichkeit spielt ja in fast allen Kulturen und Religionen eine ziemlich große Rolle. Und auch heute noch versucht man mit allen Mitteln, das Sterben hinauszuzögern. Die Tatsache, dass es jeden Menschen früher oder später ereilt, wird aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein weitgehend verdrängt. Aber hier, jetzt aber verkündigt Petrus, diese Unsterblichkeit ist nun zu haben, weil Jesus auferstanden ist. Betrachten wir mal eine Geschichte, die sich einige Zeit vor der Pfingstpredigt des Petrus zugetragen hat, beschrieben in Johannes 11. Da war ein Freund von Jesus krank geworden und dann auch gestorben. Seine Schwestern waren natürlich voller Trauer und auch noch eine ganze Menge Leute mit ihnen. Und etliche Tage später kommt Jesus zu den Hinterbliebenen. Zu spät, wie die meinten, viel zu spät. Jesus konnte ihn nicht mehr heilen und vor dem Tod bewahren. Denn ihr Bruder war schon gestorben und die Verwesung hatte schon eingesetzt. Doch nun kommt es zum Dialog mit der älteren Schwester des Verstorbenen und in diesem Dialog macht Jesus eine ganz, ganz gewaltige Aussage und liefert auch dann den Beweis dafür. In Vers 25 und 26. Da heißt, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Was für ein Anspruch. Ich bin die Auferstehung. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Aber Jesus liefert, wie gesagt, umgehend den Beweis dafür. Und zwar in aller Öffentlichkeit. Das war keine Sache, die er versteckt war oder was. Da waren auch seine Feinde dabei. Auf seinem Befehl hin wird der Körper des Lazarus, der schon zu verwesen begonnen hatte, wieder lebendig. Und er kommt aus dem Grab. Jetzt habe ich dann nochmal eine Frage an euch. Wie erklärt ihr euch den Vers 26? Jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Die Apostel sind doch alle gestorben. Auch der Johannes. Wie kann das sein, wenn Jesus sagt, dass die da leben und an ihn glauben, in Ewigkeit nicht sterben werden? Ja, also Jesus sagte nicht, wer jetzt lebt und an mich glaubt, sondern wer da lebt. Und die Auflösung finden wir im 1. Thessalonicher Brief im Vers 15 bis 17. Da sagt nämlich der Paulus, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, den Entschlafenen nicht zuvorkommen werden, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel her niederfahren und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und also werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Also im Vers 15 heißt, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Und da nimmt es Bezug auf diese Aussage von Jesus. Und im Vers 17 ist dieser Vers erklärt, Christen, die bei der Wiederkunft von Jesus am Leben sind, die werden nicht sterben. Das gleiche erklärte Paulus auch im 1. Korinther 15, 51 und 52. Da sagt er, sieh, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. In der Geschichte im Johannesevangelium wird viel geweint. Ja, sogar Jesus hat mitgeweint, weil ihn die Traurigkeit der Menschen so berührte. Aber damit ist jetzt seit der Auferstehung von Jesus Schluss. Finito. Denn er ist vorausgegangen und hat die Tür zum ewigen Leben, zur Unsterblichkeit aufgemacht. Im Lokal ist ja so, dass andersrum ist, normalerweise lässt der Mann der Frau den Vortritt, aber wenn es ins Lokal geht, dann muss der Mann vorausgehen und die Tür aufmachen. Und so ist es auch mit Jesus. Er ist als Erster vorausgegangen. Er hat die Tür aufgemacht und wir alle können hinterher. Und jetzt geht diese, kann man sagen, wunderbare Botschaft schon seit fast 2000 Jahren um die Welt. Und ihr wird immer nur noch von einer Minderheit geglaubt. Woher kommt das? Ich denke, das hat viele Gründe, nur keinen gescheiten. Wie viel Geld würden Menschen, die Krebs haben, locker machen für ein Medikament, das sie heilt? Ich denke, sie würden ein Vermögen für so ein Medikament ausgeben. Aber was sind sie bereit zu geben, um die Unsterblichkeit zu erlangen? Meistens nicht einmal die Zeit, um zu prüfen, ob an der Auferstehungshoffnung der Christen etwas dran ist. Aber warum nur? Ich habe ja vorher schon gesagt, dass es da viele Gründe gibt. Und zwei Gründe, die eng miteinander verbunden sind, sind die Weltanschauung im weitesten Sinn, also das Weltbild, das ein Mensch hat, und damit verknüpft sein Vorstellungsvermögen, also das, was er sich vorstellen kann. Und der große Denkfehler, der dahinter steckt, ist der, dass man nicht merkt oder nicht mit einberechnet, dass dies nur das Endergebnis dessen ist, was man an Informationen hier oben gespeichert hat. Man merkt überhaupt nicht, wie diese Informationen das eigene Weltbild beeinflussen. Auch die falschen. Und da gibt es in unserer heutigen Zeit unermesslich viele. Gelogen wurde zwar schon immer, aber ich denke, noch nie so ungeniert wie heute. Ich sehe das auch als Zeichen für die Endzeit. Paulus beschreibt das im 2. Thessalonicher Brief mit den Worten, und aller Verführung der Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Doch diese hätten gerettet werden können. Menschen gehen verloren, weil sie die Wahrheit ablehnen. Aber was ist Wahrheit? Wahrheit beginnt schon bei dem Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Also du sollst nicht lügen. Psychologen sagen, man muss eine Lüge nur oft genug wiederholen, dann wird sie geglaubt. So funktioniert Propaganda. Aber gerechterweise gilt das dann aber auch für den, der diese Lügen verbreitet. Er glaubt sie am Ende dann selber. Zum Beispiel, dass seine Wahlniederlage ein Betrug war. oder dass es den Holocaust nicht gegeben hat, oder dass die Erde eine Scheibe ist, oder so weiter. Ironischerweise wird dabei auch anderen das Lügen unterstellt. Also bei jeder komischen, abstrusen Theorie wird immer gesagt, da wird gelogen bei den anderen. Ich sage euch die Wahrheit. Aber in Wirklichkeit ist es andersrum. Atheisten halten Christen für wirklichkeitsfremd mit ihrem Glauben an das Jenseits oder Übernatürliche. Dabei ist aber ihre eigene Wahrnehmung arg beschränkt durch die Begrenztheit ihrer fünf Sinne. Und es beginnt schon beim optischen Sinn, denn der Anteil an Licht, das der Mensch wahrnehmen kann, ist nur ein kleiner Teil von dem wirklich existierenden Licht. Genauso ist es beim Schall und so weiter. Aber die meisten Menschen merken diese Begrenztheit nicht im geringsten. Die kommt ihnen gar nicht in den Sinn. Und Goethe hat ganz richtig erkannt, der Mensch sieht nur das, was er weiß. Deshalb ist für ihn nur das real, was er sich vorstellen kann, wovon er Erfahrungswerte hat. Auferstehung von den Toten kann ich mir nicht vorstellen. Gibt es nicht. Es ist nur keiner zurückgekommen. Und so wird dann der Mensch um seine schönste, größte Hoffnung betrogen, um seine Auferstehung, und zwar die zum Leben. Denn auch die Menschen, die sich Auferstehung nicht vorstellen können, werden trotzdem auferstehen, aber zum ewigen Existieren, nicht zum Leben. Auch wenn sie es sich nicht vorstellen können und jetzt nicht das Geringste davon merken. Und Jesus beschreibt das in seiner Endzeitprophetie mit den Worten im Matthäus-Evangelium: Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, freiten und sich freien ließen, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging, und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Also während sie ihren ganz normalen Tagesgeschäften nachgingen, baute vor ihren Augen der Noah ein riesiges Schiff. Er predigte ihnen auch, dass sie aufhören sollten mit ihren Lügereien und Betrügereien, Gewalttaten und so weiter. Aber er war für sie nur eine Witzfigur, ein religiöser Spinner. Eine so große Flut, dass dieses riesige Teil schwimmt, wo soll denn das ganze Wasser dafür herkommen? Ich sehe nichts, haben sie vielleicht gesagt. Und doch kam das, was sie sich nicht vorstellen konnten. Denn die Wassermassen kamen nicht nur von oben, sondern auch von unter der Erde. Mit denen hatten sie nicht gerechnet, denn die konnten sie nicht sehen mit ihren Augen. Die Zweifel an der Auferstehung begann aber schon zu Lebzeiten der Apostel, auch unter Christen. Deshalb widmet der Paulus ein ganzes Kapitel seines ersten Briefes an die Korinther diesem Thema, das Kapitel 15. Wenn aber Christus gepredigt wird, sagt er, dass er von den Toten auferstanden sei, wie sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Gibt es wirklich keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist als unsere Predigt vergeblich. Vergeblich auch euer Glaube. Denn wenn Tote nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Und an die Adresse derer, die in der Gemeinde sagten, dass es keine Auferstehung der Toten gibt, sagt dann Paulus mit anderen Worten: Merkt ihr gar nicht, was ihr da behauptet? Wir sagen der ganzen Welt, dass Jesus auferstanden ist, und ihr sagt, es gibt keine Auferstehung der Toten. Wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe, dann könnte auch Jesus nicht auferstanden sein. Aber er ist tatsächlich auferstanden. Das können wir nicht nur wir Apostel bezeugen, sondern ein ganzer Haufen anderer Leute, die ihn mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Die könnt ihr doch befragen. Geht doch hin und überzeugt euch selbst. Merkt ihr nicht, dass ihr das Fundament eures Glaubens untergräbt? die Auferstehung, und zwar die leibliche Auferstehung. Das ist auch kein religiöses Dogma, das man im Glaubensbekenntnis einfach nur so spricht, sondern sie ist eine geschichtliche Tatsache, die in Raum, also sprich Jerusalem und Zeit, vor knapp 2000 Jahren, wirklich so geschehen ist. Genauso wird es auch mit der Auferstehung der im Glauben an Jesus Christus Entschlafenen sein. Es wird in Raum, diesmal aber weltweit, und Zeit wahrscheinlich ziemlich bald sein. Vorstellungen von einer jenseitigen Welt und auch über ein Weiterleben nach dem Tod gibt es in vielen Religionen und Kulturen. Aber sie fast alle haben letztlich doch eines gemeinsam. Sie sind geprägt von ganz menschlichen Vorstellungen. Wenn man die Paradiesvorstellung im Islam denkt oder an die Bilder, die die Wachtengesellschaft der Zeugen Jehovas publiziert und so weiter, immer ist es innerhalb dessen, was Menschen sich vorstellen können. Aber es ist ganz bestimmt nicht identisch mit dem, was wirklich sein wird. Denn in 1. Korinther 2, Vers 9 sagt Paulus, nein, wir verkündigen, wie in der Schrift steht, was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört, was keinem Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Und in dem 15. Kapitel von diesem Brief erklärt der Apostel mit der Auferstehung, oder erklärt der Apostel die Auferstehung noch etwas genauer, ab Vers 35 bis 49. Aber wird jemand sagen, wie sollen die Toten auferstehen? Mit was für einem Leib sollen sie kommen? Und in der Vorstellung der meisten Menschen ist der Auferstehungsleib so ziemlich identisch mit dem jetzigen. Ein großer Denkfehler, sagt Paulus. Vers 36. Du Gedankenloser, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du säst, das ist nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen oder von einer anderen Frucht. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zu einem jeglichen Samen seinen besonderen Leib. Wenn man einen Sonnenblumenkern eingräbt, dann wird man ihn nach einer gewissen Zeit nicht mehr an der Stelle finden, weil da kleine Pflanze draus gewachsen ist. Die Schale findet man vielleicht noch, aber der Kern hat sich verwandelt und es wird etwas ganz Gigantisches daraus. Also eine ziemlich große Blume, bis zu 2 Meter oder mehr. Und in der Blume sind dann 2000 oder bis zu 2000 Kerne enthalten. Also aus dem einen Kern wird so eine riesige Blume. Und in dieser Blume sind dann 2000 Kerne. Jo, dann gebraucht der Apostel noch ein anderes Bild. Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anders ist das der Menschen, anders das Fleisch vom Vieh, anders das Fleisch der Vögel, anders das der Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber anders ist der Glanz der Himmelskörper als anders der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz der Mond und einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch den Glanz. Und hiermit macht er deutlich, dass der Auferstehungsleib von seinem Wesen von einer ganz anderen Art und Beschaffenheit ist wie der jetzige. Und dann kommt er gewissermaßen auf den Qualitätsunterschied zu sprechen. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich, wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehre, wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistiger Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistigen Leib. Ein geistiger Leib heißt nicht Gespenst, denn wir sollten sonst mit Jesus im Reich Gottes Wein trinken und am großen Festessen teilnehmen. Und als drittes kommt der Paulus nun auf die Abstammung des Auferstehungsleibes zu sprechen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistige ist das Erste, sondern das Seelische. Danach kommt das Geistige. Der erste Mensch ist von Erde irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. Und wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Ist es nicht gewaltig? Wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Das Gleiche sagt auch der Apostel Johannes in seinem ersten Brief. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er. Denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Und am Ende des Kapitels spricht der Paulus nun noch die Entrückung an, die er im vierten Kapitel vom ersten Thessalonicherbrief genauer ausführt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss anziehen, Unverweslichkeit, und dieses Sterbliche muss anziehen, Unsterblichkeit. Das ist auch so ein Ereignis, das sich kaum jemand so richtig vorstellen kann, das aber trotzdem eines Tages ganz real stattfinden wird. Und im letzten Vers von diesem 15. Kapitel sagt der Paulus darum, da beginnt er mit dem Vers, um zu zeigen, was die Geschwister in Korinth aus diesem Kapitel für eine Konsequenz daraus ziehen können. Und auch ich möchte mit diesem Vers als Zusammenfassung meiner Predigt heute lesen. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, unbeweglich, heißt nicht stur. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Also wenn wir uns das vor Augen führen, wenn wir uns das vorstellen, was das mit der Auferstehung, die uns die Bibel verheißt, die Apostel durch den Heiligen Geist verkündigt haben, was das bedeutet, dann kann man wirklich sagen, es lohnt sich, für Jesus auch zu arbeiten. Amen.